Tatort Pflege.
Guten Tag zusammen oder wunderschönen Abend. Es ist schon sehr dunkel draußen und wieder etwas später und fast schon Wochenende. Aber wir begrüßen uns wie immer gegenseitig. Annette Friedrich, Medizinpädagogin und Altenpflegerin. Hi.
Hallo, herzlich willkommen zu Tatort Pflege und hallo Liane, auch Medizinpädagogin und Gesundheits- und Krankenpflegerin.
Jo, und jetzt machen wir wieder ganz zackig eine schöne kurze Folge zu einem Wunschthema, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und auch eins, worüber wir gerade noch kurz privat gesprochen haben.
Ja, fast im Sinnzusammenhang.
Ja, genau, richtig.
Substituieren von irgendwelchen Mängeln seit irgendwelcher Erkrankung. Und wenn wir substituieren sagen, meinen wir natürlich irgendwas, was ich an Smarties runterschlucken kann.
Na, substituieren, einfach ersetzen, ne?
Ja, kann man natürlich in verschiedenen Darreichungsformen.
Genau, also wir ersetzen sozusagen Medikamente oder wir ersetzen Hormone, wir ersetzen irgendetwas, was dem Körper fehlt, und das passiert durch Medikamente, durch Tabletten, durch Tropfen, durch Salben, durch Spritzen und so weiter und so fort. Also es geht heute ein bisschen in das pharmakologische Setting, aber nicht so, dass wir jetzt über Medikamente sprechen, sondern bevor man überhaupt Medikamente verabreichen kann und darf und wir darüber sprechen, müssen wir ja ein Medikamentenmanagement betreiben können, bin ich der Meinung.
Oh ja, und hochprüfungsrelevant. Egal welche Prüfung, kann mündlich, schriftlich, aber auch ganz besonders in der praktischen relevant sein. Medikamente müssen für den Prüfungspatienten vorgestellt werden. Auf alle Fälle für den Hauptprüfungspatienten, ist dann wieder abhängig von den Prüfern sowie der Organisationsorganisation. Dann gibt es keine direkte Vorgabe im Gesetz, ob alle Patienten, die man praktisch hat, alle Medikamente vorgestellt werden oder ob es nur 5 sind vom Hauptprüfungspatient und so. Da sollte man in seiner Schule dann nachfragen und seine Praxisanleiterinnen fragen. Aber auch hier werden dann ja die entsprechenden Regeln abgefragt dazu, ob man alle dazu weiß und die Medikamente erklären kann.
Genau, und die wichtigste Regel, die ihr praktisch und mündlich sozusagen, also eigentlich im Kopf haben müsstet, das ist unterschiedlich gehandhabt. Das nennt man dann die 10R, 8R, 5R oder 6R-Regel. Und es gibt jetzt, wie gesagt, schon eine 10R-Regel, und das ist die aktuellste Variante und auch eine, die sozusagen am umfangreichsten ist. Aber die macht natürlich auch am meisten Sinn. Und diese 10R-Regel zeigt euch sozusagen, wie gehe ich mit Medikamenten um? Und das braucht ihr, um tatsächlich einmal praktisch zu bestehen und einmal mündlich auch, um es wiedergeben zu können.
Genau, wurde auch schon schriftlich in den Klausuren abgefragt. Also Stoff, den man auf alle Fälle auswendig lernen könnte, sollte, dürfte.
Und als ich noch angefangen habe, waren es die 5R-Regel, jetzt sind es die 10R-Regel. Und es ist jetzt nicht unbedingt so, dass man sich jetzt was ausgedacht hat und gesagt hat, na, da muss jetzt mehr dazu kommen, sondern man hat einfach erkannt, die Pflegekräfte machen eigentlich mehr. Schreiben wir es auch mal dazu, damit auch, wie zum Beispiel im ambulanten Setting, eine Medikamentengabe jetzt nicht mehr 3 Minuten, sondern 5 Minuten dauern kann. Weil umso mehr wir als Pflegekraft ja in der Vorbereitung, in der Durchführung und in der Nachbereitung tun, umso mehr Minuten kann man ja beispielsweise auch abbrechen. Also hier geht es auch ganz klar um Geld, um Zeit und auch wirklich einfach um das Benennen, wofür jemand verantwortlich ist.
Ja, ich probiere es auch immer so zu erklären, also oft in der Praxis fragen vielleicht Praxisanleiterinnen eher die 5R-Regel ab, weil die ersten 5 Stück davon eher sind, wenn ich wirklich nur Medikamente stelle, dann sind diese relevant. Die 6R-Regel ist relevant, wenn ich vorstelle und richtig nachzählen muss und gucken muss, so wie weit ist es dokumentiert oder wie lange wird es die geben, und alles weitere 7, 8 und 9 und 10 ist ja das komplette Arzneimittelmanagement. Und vielleicht nennen wir die einfach mal, dass ein bisschen klarer ist, warum man manchmal, wenn man nur rein für zum Beispiel Rüß stellt, nur die 5 vielleicht wichtig sind und dann alle anderen.
Ich muss dir da widersprechen. Ich sehe das anders. Für mich sind kontinuierlich alle 10 wichtig, auch wenn ich morgens 5 Medikamente stelle.
Aber dann musst du ja nicht bestellen oder...
Aber das steht da ja zum Beispiel auch nicht. Also zum Beispiel richtige Person ist 1, 1. Das mache ich, wichtiges Medikament Nummer 2, das mache ich auch immer. Richtige Dosierung muss ich auch immer nachschauen. Richtige Applikationsart muss ich kennen, muss ich wissen. Richtiger Zeitpunkt ist auch klar, damit sind 5 schon da.
Naja, aber also wenn die vorgestellt sind und du die nun gibst, müsstest du die auf alle Fälle nachprüfen.
Ja, aber du holst sie ja vielleicht auch aus der richtigen Aufbewahrung auf und du dokumentierst sie anschließend. Du entsorgst vielleicht auch etwas. Du gibst sie wieder zurück in das Körbchen, wo sie standen. Du gibst sie in der richtigen Dauer und du guckst auch natürlich nach, wenn sie vorgestellt sind, sind da vielleicht irgendwelche Fehler vorher gewesen und du schaust natürlich auch, dass du keine Fehler machst.
Wenn du es so erklärst, klingt das sehr, sehr logisch, ja. Meistens wird nur die 5R-Regel in der Praxis abgefragt, wenn was vorgestellt ist. Deswegen probiere ich immer, dass sie nicht so verwirrt sind, weil die sagen, in der Praxis fragt man mich das nur so und in der Theorie lerne ich die 10R-Regel zu erklären, dass wenn was vorgestellt ist, das Mindestmaß ist, was ich kontrollieren muss, damit ich keine Fehler mache.
Also das kann ich mir auch nicht so vorstellen, weil ich erlebe ja in der Praxis, dass es da auch schon die 10R-Regel gibt und auch Praxisanleiter, die kennen, aber es gibt auch Praxisanleitende, die die nicht kennen und nur weil sie dann die 5R-Regel kennen, können sie ja nicht was Veraltetes abprüfen. Also es muss ja das abgeprüft werden im Krankenhaus, im Pflegeheim, im ambulanten Setting, also in der Gesundheitseinrichtung, in der du gerade bist, muss ja das abgeprüft werden, was im Qualitätshandbuch steht oder im Standard steht. Und danach muss man sich ja richten und nicht der Praxisanleiter
das
weiß.
Das stimmt. Perfekte Diskussion. Und das ist ja das, was oft manchmal auch Schüler verwirrt. Warum wird denn, fragt denn der eine nur das und der eine nur das und was ist denn jetzt eigentlich richtig?
Ja, aber dann liegt es an der fehlenden Profession der jetzt in dem Fall, in deinem Beispiel, der Praxisanleiter, ganz einfach. Und dann muss das auch mal diskutiert werden und weitergegeben werden. Also man kann ja nicht etwas Veraltetes abprüfen.
Wenn ihr die nachlesen wollt, die sind auf unserem Skript drauf, dann könnt ihr bei Instagram in dem Skript nochmal nachgucken, wie die 10R-Regel komplett ausformuliert ist.
Genau. Und die, ich gebe wie gesagt den Hinweis, macht sie immer, guckt sie immer durch, kontinuierlich, am besten sogar 2 oder 3 Mal, vor allem wenn ihr auch noch mit spezielleren Medikamenten Hand habt, wie zum Beispiel Betäubungsmittel, dann habt ihr eh noch, also da macht es dann auf jeden Fall total viel Sinn, die anzuwenden. Aber diese Diskussion, die wir ja gerade hatten, die kann eben auch für Fehler sorgen. Und da habe ich jetzt heute mal was mitgebracht.
Oh, sehr schön.
Genau.
Und da auch Bildchen wieder dazu.
Genau, die kannst du erstmal anschauen und beschreiben, weil wir haben natürlich jetzt ein paar Geschichten zu fehlerhaften Medikamentenmanagement mitgebracht.
Wir fangen an mit einem jungen Mann, mit Markus. Markus sieht adrett gekleidet aus in einem, ist ja auch eine Geschmackssache, aber in einem dunkelblauen Hemd, Kragen ein bisschen aufgeknöpft, wird den auf irgendwas zwischen 30 und 40 schätzen. Ist ja wieder schwierig mit dem Schätzen vom Alter, finde ich immer. Lächelt leicht, hat hellbraune Haare und braune Augen, ist frisch rasiert. Ja, was hat Markus? Hat der irgendwas Besonderes? Der sieht relativ gesund aus, finde ich.
Also Markus hat nichts, beziehungsweise doch, der hat was, aber da muss ich dir genau die Geschichte dann dazu erzählen sozusagen. Ne? Also es ist so, es ist in der Ich-Form geschrieben, deshalb lese ich das jetzt auch einfach mal so vor. Ja? Ich bin ein Patient namens Markus und wurde wegen einer schweren Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert. Da mein Zustand sich verschlechtert hat, wurde beschlossen, mir ein stärkeres Antibiotikum zu verabreichen. Und leider ist in diesem Fall mir aber etwas Schreckliches passiert. Es war ein geschäftiger Morgen auf der Station und das medizinische Personal oder medizinisch-pflegerische Personal war sehr beschäftigt und eine Krankenschwester kam zu mir, dass sie mir das neue Antibiotikum verabreichen würde. Sie holte eine Flasche aus dem Medikamentenschrank, hängte sie an meinem Tropf und hatte ein freundliches Lächeln auf den Lippen und versicherte auch, alles ist in Ordnung. Nachdem das Medikament angeschlossen war, verließ sie das Zimmer, um ihre anderen Aufgaben zu erledigen. Ich lag im Bett, wartete darauf, dass das Medikament seine Wirkung entfaltete. Doch nach einiger Zeit begann ich mich sehr unwohl zu fühlen. Mein Herz begann schneller zu rasen, mein Mund fühlte sich trocken an und ich bekam Schwierigkeiten beim Atmen. Ich drückte den Notfallknopf neben meinem Bett und eine Krankenschwester, also scheinbar eine andere, eilte herbei. Als sie mich so unwohl sah, rief sie sofort nach einem Arzt. Der Arzt kam schnell und begann mich zu untersuchen und es stellte sich heraus, dass ich das falsche Medikament erhalten habe. Anstatt eines stärkeren Antibiotikums hatte mir jemand jemand versehentlich ein anderes Medikament gegeben, das zu meinen Symptomen führte. Es war ein großer Fehler, der passiert war, und das Krankenhauspersonal war sehr besorgt. Sie entschuldigten sich bei mir und erklärten, dass sie alles tun würden, um den Schaden zu minimieren. Ich wurde umgehend mit dem richtigen Antibiotikum behandelt, um die Komplikation zu beheben. Der Vorfall wurde aber auch gemeldet. Es wurden Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass sowas nicht nochmal passiert. Und das Krankenhaus führte eine umfassende Überprüfung der Medikamentenverabreichungsverfahren durch und stellte sicher, dass klare Sicherheitsmaßnahmen eingeführt werden müssen, um ähnliche Vorfälle zu verhindern. Obwohl der Fehler mir große Unannehmlichkeiten und gesundheitliche Probleme bereitete, konnte ich sehen, dass das Krankenhauspersonal alles tat, um die Situation zu korrigieren und sicherzustellen, dass es nicht wieder vorkommt. Ich erhielt eine angemessene Entschädigung für den Vorfall und wurde eng von meinem behandelten Arzt überwacht, um sicherzustellen, dass ich mich vollständig erholte. Es war eine beängstigende Erfahrung, aber sie hat mich auch daran erinnert, wie wichtig es ist, dass wir alle in der medizinischen Versorgung wachsam und sorgfältig sind, um solche Fehler zu vermeiden.
Verrückt, aber auch schon berufserfahrungsmäßig tausendmal gefühlt in der Praxis erlebt. Mir selber ist das noch nie passiert. Ich habe schon auch immer geguckt, weil ich da ganz gewissenhaft bin, dass das alles und ich immer an die Originalkurve reingucke, aber auch etliche Beispiele erlebt, wo was verwechselt wurde, weil auf dem alten Tropfenplan geguckt wurde oder der verkehrte Klippchen an der Infusion war und so weiter und so fort. Man einfach losmarschiert ist, ohne nochmal in die Originalakten zu gucken. Hast du da auch Berufserfahrung, aus der du berichten kannst?
Ja, mehrfach. Muss aber sagen, dass es nicht unbedingt immer meine Schuld war, sondern es ist mehrfach passiert. Ich habe ja mit Menschen mit Demenz gearbeitet und auf gerontopsychiatrischen Settings. Und selbst wenn man das Medikament in der Hand hat, es gerade der Person reichen will, kommt jemand anders und nimmt es dir aus der Hand und schluckt es. So schnell kann man manchmal gerade in diesem Setting gar nicht gucken, wie was daneben passieren kann. Also es ist ein paar Mal passiert. Es ist nie was Dramatisches gewesen, waren immer nur irgendeine Blutdrucktablette oder mal eine ASS oder so. Ne? Viele Menschen mit Demenz haben ja auch jetzt keine so krass, also Menschen mit Alzheimer vor allem, sind ja eher kognitiv eingeschränkt und haben oftmals keine multimorbiden Erkrankungen, sodass jetzt es wirklich immer so gut ausgegangen ist oder es wurde mal eine Furosemid gegeben oder so. Ja, dann ging die Person mal, musste man häufig auf Toilette oder man musste mehr auf den Blutdruck achten. Also es ist Gott sei Dank nie was Dramatisches passiert, aber es kam häufiger vor. Aber das ist die Gefahr auf gerontopsychiatrischen Stationen, vor allem wenn das Personal oder wenn man Personal dann leider doch nicht so gut besetzt ist. Ohne, dass ich das so entschuldigen möchte, auf gar keinen Fall. Aber ja, es ist mehrfach passiert, ja.
Hast du mal erlebt, dass es schlimmere Konsequenzen gab? Also, dass so wie im Fallbeispiel dem Patienten was passiert ist oder dass es rechtliche Konsequenzen hatte?
Ich habe ja einmal diese eine Geschichte erzählt mit dem falsch gelesenen Medikament, wo man statt 2,5 25 Milliliter gegeben hat. Mhm. Und da ist die Frau ja auch verstorben 3 Wochen später, aber man weiß nicht, ob das in irgendeinem Zusammenhang stand. Das war schon eine krasse Sache, weil der Frau ging es auch wirklich schlecht. Aber da ist auch nichts passiert, weil die Person es ja nicht mehr gesehen hat. Also die hat sozusagen aufgrund einer fehlender Brille das nicht mehr erkennen können. Und dafür musste, wer hätte denn das Haus gehaftet, aber es ist nichts passiert. Also es gab keine Anklage oder so. Und ansonsten ist mir bei BTMs das auch schon mal aufgefallen. Da musste es dann halt eingetragen werden, also dass auch jemand anders ein BTM bekommen hat. Aber auch da war die Person an dem Tag, also es hätte auch schlimm ausgehen können und Gott sei Dank ist da aber eben auch nichts passiert, sondern die war einfach nur sehr entspannt an dem Tag und sehr, sehr müde. Aber bei der BTM-Geschichte muss dann eben nochmal die Ärztin informiert werden, dann muss es nochmal speziell ausgetragen werden, damit das eben nachvollziehbar ist. Ansonsten bestimmt, aber nicht so, dass ich es mitbekommen habe. Und ich vermute auch, und es gibt dazu auch Studien aus England und aus der Schweiz, dass da auch sehr viel vertuscht wird. Und in Deutschland forscht man zu dem Thema nicht. Da gibt es keine Studie zu. Kann man sich auch mal fragen, warum. Aber in der Schweiz ist man da so offen mit. Und man hat in der Schweiz 2018 festgestellt, dass 78% Fehler auf Medikamentenmanagement zurückzuführen sind und auch Sterberate im Krankenhaus. Ich meine, die Schweiz mit ihrer guten Personalbesetzung und ihrer akademischen Ausbildung schon solche Zahlen hat, dann möchte ich nicht wissen, wie es bei uns aussieht.
Oh ja, an sich ist es ja auch ein Straftatbestand, wenn du das nicht richtig dokumentierst und nicht hinterher meldest, weil es ja immer durch die Polypharmazie zu Wechselwirkungen, Nebenwirkungen, Allergien und sonstigen kommen kann, sodass man so einen Fehler immer melden muss, immer eintragen muss, immer dem Arzt sagen muss und wenn es kaum Folgen hat, dann klagt ja auch keiner. In der Regel klagt ja ein Patient oder Angehörige nur, wenn es massive Spätfolgen, Langzeitfolgen Langzeitfolgen oder zu einem Tod kommt, dann würde man ja sagen, so, ich klag jetzt, weil mir hatte jemand Unrecht angetan und hat mir verkehrte Medikamente gegeben.
Aber dafür muss es auffallen.
Ja, und auch auffallen. Dann brauchst du ja auch Angehörige, die dann klagen, wenn du tot bist. So. Dann ist ja selber nicht mehr klagen, wenn du dann schon also,
das ist,
oh Gott, das war jetzt böse.
Genau, wenn es nicht auffällt und du multimorbide bist, dann geht man einfach davon aus, es geht dir schlechter, ohne dass es vielleicht darauf zurückgehen ist. Und das ist die große Gefahr.
Weil dann eben keiner sagt und im Pflegeheim dann das einfach verschwiegen wurde oder keine Ahnung, wo verschwiegen wurde. Wenn jetzt keine Settings oder irgendwas wäschen. Ja, einmal habe ich es erlebt. Also wirklich im näheren Umkreis, dass wirklich zur Anzeige kam. Und da ging es um Insulin, was nach einem veralteten Plan im Zimmer gespritzt wurde, der Jahre alt war und gefühlt in der Akte schon dreimal erneuert angesetzt wurde mit einer anderen Dosis und dann wurde auch wirklich so ein älterer Pen halt auch genommen, also war dann auch so die verkehrte Sorte noch, die auch noch im Zimmer rumlag, ist dann halt auch zu sehr schwerwiegenden Folgen gekommen und auch, dass die Angehörigen dann geklagt haben und da ist es auch wirklich, aber es dauert, also hat 3 Jahre später gab es da irgendwie mal ein Gericht.
Mir fällt das halt in Prüfungen auf, das ist einer der größten Fehler, wo auch die Auszubildenden durchfallen. Da ist es mir oft aufgefallen, dass sie eben dann nicht gut interpretieren konnten, dass es abgesetzt, da war eine Veränderung oder haben eine falsche Milligrammzahl gelesen, haben es nicht richtig auf der Packung kontrolliert, wer hätten sie dann gegeben. Also es ist halt sozusagen ein Durchfallfaktor. Heutzutage sind ja die Prüfungen, die werden ja nicht abgebrochen, das heißt, die werden ja wohl bis zum Schluss durchgezogen, was ich ja grauenvoll finde, aber dann ist es so. Aber es ist dann eben ein Faktor, also wenn ihr mitkriegt, ihr habt die Medikamente falsch gegeben, dann könnt ihr eigentlich schon wissen, das hat sich erledigt hier. Na gut, aber genau.
Es kommt drauf an, wie du reagierst. Wenn du das Risiko anzeigst, dem Arzt anzeigst, übergibst, einen Bescheid sagst, richtig handelst, richtig reflektierst, könntest du vielleicht gerade so ein, also ist fraglich, wie man das dann auslegt, könnte man, aber die Chance will man demjenigen geben, dass er die Möglichkeit hatte zu reflektieren und selber zu erkennen. Und wenn du das vorwegnimmst, prüfungsrechtlich ist es halt deshalb jetzt so, dass du das durchläufst, aber du natürlich trotzdem ja einschreiten musst. Kurz bevor es dir geben wird, müsstest du ja sagen, halt stopp, gucken Sie mal nochmal. Dann hast du ja eingeschritten und früher hat man an der Stelle abgebrochen und jetzt sagt man, man lässt es weiterlaufen und guckt, ob der die richtigen Schritte einleitet und ob er auch richtig reflektiert. Gibt die Möglichkeit, aus dem Fehler zu lernen. Das ist ja Risikomanagement bzw. Patientensicherheit. Und prüfungsrechtlich musst du die Reflexion zulassen und deshalb bis zum Ende durchlaufen lassen.
Wie furchtbar. Na gut.
Hier kommt unser Werbepartner NovaHeal.
Die NovaHeal Lern-App für Pflege-Azubis von Pflegekräften entwickelt. Erweitert euer Fachwissen bequem und kontinuierlich. Hochwertige Lerninhalte, medizinische und pflegerische Updates, praxisnahe Fallstudien, individuelle Anpassungen, interaktive Methoden und Fortschrittsverfolgung. Egal ob am Ausbildungsbeginn, für die Examensvorbereitung oder als Nachschlagewerk für examinierte Pflegefachkräfte oder Pflegeassistentinnen. NovaHeal unterstützt euch optimal mit passgenauem Wissen für die bestmögliche Vorbereitung auf Klausuren, Praxiseinsätze und eine bestmögliche Patientinnenversorgung.
Werbung Ende.
Aber genau aus dem Grund habe ich noch einen zweiten Fall mitgebracht. Und da kannst du ja auch mal sagen, wen du da siehst, um wen es da gehen könnte.
Ja, also eine ältere Dame wird unterm Arm so geführt, am Ellenbogen links von einer Pflegefachkraft. Die ältere Dame hat eine Bluse an und eine graue Strickjacke. Sieht so aus wie in einem Altenpflegeheim vom Setting, vom Hintergrund, weil halt mehr Möbel und Bilder und so sieht nicht so klinisch aus. Sie hat schöne weiß-graue Haare zu klassischen Dauerwellen. Oft sieht man das ja bei älteren Damen, dass sie dann so Dauerwellen haben. Die Pflegefachkraft daneben hat einen dunkelblauen Kittel und ein langärmliches T-Shirt drunter. Ist hygienisch eigentlich auch nicht so pralle. Und sie hat die Haare halb offen. Ist auch hygienisch nicht so pralle. Nur mal so, um das an der Stelle auch mal festzuhalten beim Bild. Aber sie lächeln sich beide so ein bisschen an und sie führt sie den Weg runter, den Flur wahrscheinlich runter. Und die Pflegefachkraft hat aber schöne, braune, lockige Haare und einen hellblauen Kasak an. Namens Schutzschild um und glaube auch, wenn ich es richtig erkenne, ein Stethoskop um den Hals. Zeigt die Hygiene dazu gleich mal losgeworden.
Ja, genau. Man trägt kein Stethoskop um den Hals, richtig. Also, das ist auch eine Geschichte in Ich-Form geschrieben. Und ich, Layla, also ich nenne sie jetzt Layla, steht da Layla mit EI. Man könnte auch Layla sagen, aber ich glaube, sie wird Layla ausgesprochen, wenn ich korrigiere mich. Eine Pflegefachkraft, also eine fertige Pflegefachkraft im ambulanten Pflegedienst. Und an einem stressigen Tag mit zahlreichen Patientenbesuchen war sie ja mit einem stressigen Tag konfrontiert. Leider unterlief ihr da ein schrecklicher Fehler. Ich vertauschte versehentlich das Medikament für Frau Ali, eine Patientin mit Bluthochdruck. In meiner Eile reichte ich Frau Ali das falsche Medikament und setzte meine Besuche fort, ohne darüber nachzudenken. Am nächsten Tag erhielt ich besorgte Anrufe von Frau Alis Angehörigen, da sie starke gesundheitliche Probleme hatte. Mir wurde da bewusst, dass der Fehler schwerwiegend war und ich entschuldigte mich aufrichtig. Sofort wurden Maßnahmen ergriffen. Der Notarzt wurde nochmal gerufen. Frau Ali wurde nochmal ins Krankenhaus gebracht. Der Vorgesetzte wurde informiert. Im Krankenhaus bestätigten die Ärzte die Folgen für das fehlerhafte Medikament und behandelten Frau Ali angemessen und überwachten sie sorgfältig. Nach der Stabilisierung besuchte ich sie persönlich, entschuldigte mich erneut und versprach, aus diesem Vorfall zu lernen. Um solche Fehler zu vermeiden, wurde im Pflegedienst eine gründliche Untersuchung durchgeführt und Schulungen zu Medikamentenüberprüfung und Patientenkommunikation eingeführt. Und sie erzählt auch noch mal eine andere Geschichte. Also Layla erzählt jetzt hier weiter eine Geschichte. In einem Pflegeheim namens Sonnenwind erlebte ich aber eine ähnliche Situation. Die Nachtschwester Fatima schien die Morphiumdosen für Herrn Rahman zu manipulieren oder Rahman. Der Verdacht auf illegale Handlungen wurde wochenlang durch Gerüchte genährt, bis anonym die Polizei kontaktiert worden ist. Eine Razzia im Pflegeheim bestätigte dann aber die Verdächtigungen und Schwester Fatima wurde beurlaubt. Sie unterzeichnete dann einen Aufhebungsvertrag, jedoch ohne Kenntnis über rechtliche Folgen vor Gericht. Und mein Gewissen plagt mich aber heute noch, weil ich bei der Polizei angerufen habe.
Ja, im ersten Teil hat Layla nicht gut gehandelt, indem sie den Fehler verschwieg und einfach weitergemacht hat. Im zweiten Teil hat sie aber richtig gehandelt, da bei der Polizei anzurufen. Auch das habe ich wirklich auch schon mal erlebt, dass da irgendwas mitgenommen wurde an Ampullen oder dass selber Teledin genommen wurde und dann die Teledin-Tropfen immer alle waren. Also auch schon erlebt und das, bis dann man mal was sagt, weil man das vermutet und bis man das dann bestätigt oder der Stationsleitung was sagt, ist halt immer, naja, ein langer Prozess. Also manchmal viel zu lang. Also man will ja auch nicht falsch verdächtigen. Das hatten wir ja auch schon bei den Crime-Folgen, dass das halt echt man gut beobachten muss und gucken muss, weil da diese Gewissen dann immer, du willst jemanden falsch verdächtigen und niemanden was böset. Aber im Optimalfall sollte man da immer die Polizei anrufen, wenn man da irgendwas manipuliert wird, mitgenommen wird oder man die Vermutung hat, dass Pflegefachkräfte die Medikamente selber einnehmen. Auch das haben wir ja. Wir haben ja Medikamentenabhängigkeit auch in verschiedenen Studien, vorwiegend in Gesundheitsfachberufen.
Und wenn man das selber nicht machen möchte, kann man auch zur Chefin gehen, also zur nächstgrößeren Chefin, kann von dem Risiko erzählen, sollte das aber auch schriftlich festhalten, dass das erzählt worden ist. Und dann kann man das aber auch an die nächste Vorgesetzte abgeben. Das ist möglich, wenn man
Stationsleitung zum Beispiel.
Ja, oder Pflegedienstleitung oder zur Not auch Heimleitung oder Pflegedirektor im Krankenhaus etc. pp. Also es gibt auch die Möglichkeit, dieses Schwert des Damokles, was dann über einen schwebt, weiß ich jetzt, man ist so in dem Zwiespalt, ich möchte nicht petzen, aber ich sehe das. Das kann man auch abgeben. Ist zwar auch nicht immer die schönste Lösung, aber man kann es abgeben. Wollen wir denn mal mit den Geschichten in die Analyse starten?
Oh ja, genau. Ich habe auch echt schon beim ersten überlegt, welche Nanderpflegediagnosen oder was man da so nimmt. Und bin dann irgendwie bei Abwendung von Gefahren gelandet. Da hast du nämlich eine, die heißt dann Vergiftung, hohes Risiko. Weil wenn du ein Medikament verkehrt gibst, wäre ja die Gefahr sehr hoch, dass er vergiftet ist dadurch, durch die Folinepharmazie oder Wechselwirkungen, Nebenwirkungen. Und auf alle Fälle muss man man auf diese klassischen Allergiezeichen ja achten. Also, dass der Gasaustausch der Lunge beeinträchtigt sein kann. Beim ersten Fall bei Markus war ja, dass der schwerer atmen kann und dass die Vitalfunktionen beeinträchtigt sein können. Sowas ist mir eingefallen, so als Pflegediagnosen, wenn Medikament verkehrt gegeben wird.
Ja, ich musste tatsächlich erstmal an Kompetenzbereich 4 zuerst denken, STGB. Das waren so die ersten. Ist halt die Frage, sind das auch Pflegediagnosen? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht müssen wir auch hier so in so Bereiche gehen, wie auch nochmal Wissensdefizit. Je nachdem, ist es eine Pflegekraft, ist es ein Azubi, wie verhalte ich mich eigentlich so wirklich, ne? Das wäre noch so ein Punkt. Wie gehe ich damit eigentlich um? Dann könnte man auch nochmal überlegen, ob es vielleicht ein Kommunikationsproblem auch sein könnte. Also wenn man was nicht sagt, verheimlicht, ob man im kommunikativen Bereich irgendwie eine Pflegediagnose findet. Also es ist halt, wenn dann, also man muss jetzt überlegen, versucht man jetzt für die Pflegekraft oder sucht man für die Person? Aber an sich hast du recht, es ist zum Beispiel auch die Gefahr einer Gesundheitsschädigung da.
Genau.
Es ist der Risikofaktor Patientensicherheit, Fürsorge ist eventuell problematisch. Und dann kommt es halt aber auch mit vielleicht respiratorischen Problemen oder auch mit Herzrhythmusstörungen. Also alles das, was, also der aus dem ersten Fall, der hatte ja Atemprobleme und Herzrhythmusstörungen. Ne?
Genau.
Also der hat ja dann auch so synkopentechnische und auch im zweiten Fall Beispiel mit dem Pflege. Also da müsste man auch mal gucken, welche Notfallpflegediagnosen gibt es eigentlich auch. Ne?
Wir haben ja ein paar. Gasaustausch beeinträchtigt, Freiheiten der Atemwege, allergischer Schock, Atemvorgang beeinträchtigt, Durchblutungsstörung, Herzleistung vermindert, Flüssigkeitsüberschuss oder Flüssigkeitsdefizit. Das sind ein paar.
Genau, und da würde ich, glaube ich, auch reingucken. Also das macht, glaube ich, auch am meisten Sinn, ne? In die akuten Symptomatiken zu schauen. Aber das ist halt auch was Akutes dann. Und im Anschluss, also ist diese Geschichte passiert und Person hat überlebt, dann hätte ich ein Pflegephänomen, Angst, Vertrauen, Macht und Hierarchie.
Oh ja.
Weil wie vertraue ich jetzt der nächsten Pflegekraft? Werde doch wahrscheinlich total hypochondrisch, überwache alles, gebe ganz bestimmt nicht mehr freiwillig an die Pflegekraft was ab. Also da wieder ein Vertrauen zu finden, ist, glaube ich, ein Riesending.
Ja, also da hast du dann die ganzen emotionalen Pflegediagnosen, auch so Entscheidungskonflikt. Ja, also vertraue ich jetzt, höre ich auf das, was mir erklärt wird, dann hat man ja irgendwann auch so einen Vertrauensverlust grundsätzlich im Menschen, die weiß tragen. Da hast du dann echt viele auch bis hin zur Verzweiflung, Machtlosigkeit und Hoffnungslosigkeit. So ähnlich hast du dir auch gerade gesagt.
Genau.
Mit Macht und Hierarchie. Ja. Ich glaube, wir haben es an Pflegediagnosen, die möglich wären.
Genau. Und was halt aber gut ist, beide haben Ressourcen. Beide konnten sich äußern. Beide konnten kognitiv orientiert was melden, beziehungsweise haben es an die Angehörigen weitergegeben. Wird halt schwierig, wenn du da einen Patienten hast, der sich nicht äußern kann, der das Ganze still durchleiden muss und dann vielleicht auch nicht überlebt. Aber die Äußerung des Patienten spielt schon mal eine ganz große, gute Rolle. Ja. Gehen wir in den Kompetenzbereich 2.
Da haben wir ja auch echt viel, wenn wir gerade das Wissensdefizit, wir müssen ja auch kommunizieren ganz gut. Wenn ich was verkehrt gegeben habe, was durchaus passieren kann, aus welchen Dingen oder Sachen auch immer. Wir sind alle Menschen, es kann passieren. Ich muss es anzeigen. Ich muss es, naja, nicht bei der Polizei anrufen. Ich meine damit, man muss dem Arzt Bescheid sagen, man muss es in die Dokumentation eintragen, als einmalige Gabe. Man muss es dokumentieren im Pflegebericht, man muss den Patienten überwachen und man muss es halt auch in der Übergabe sagen und man, was positiv in den ganzen Fallbeispielen waren, wir haben ja eine positive Happy-End-Lösung, dass die ihr Medikamentenmanagement im ambulanten Pflegedienst sowie auf Station probiert haben zu überarbeiten und die Leute zu schulen, sodass man dann Fallbesprechungen braucht.
Kommunikation wäre hier aber auch klar, für mich die Übergabe, also Weitergabe, das spielt eine große Rolle, Informationsweitergabe, vor allem die wichtigen Informationen, wen muss ich informieren, wer muss alles informiert werden, auch nackig, klar, präzise. Also jetzt reden wir hier nicht mehr über Ich-Botschaften und so, sondern es sind ja eventuell Notfallsituationen. Hier muss dann wirklich in einem ABC-Schema gedacht werden sozusagen auch. Und dazu kommen wir dann gleich eigentlich in den nächsten Kompetenzbereich für mich, nämlich Kompetenzbereich 3. Wir müssen ja das ganze interdisziplinäre Team mit ins Boot holen, also auch den Physiotherapeuten, Logopäden und wherever auch noch immer an dem Patienten beteiligt ist, informieren, damit der auch Bescheid weiß, aha, der Patient, dem ist das heute passiert, da kann ich jetzt heute vielleicht nicht meine Behandlung machen etc. pp. Und die achten oder gucken dann auch noch mal mit zusätzlich drauf.
Ja, absolut. Da sehe ich aber natürlich auch eindeutig die Ärzte ganz doll in der Zusammenarbeit, in der Fallbesprechung, sowie das Team selber, also dass man im Team selber guckt, welche Dinge können wir überarbeiten und überlegen, dass so eine Fehler nicht mehr passieren. Wir machen keinen Tropfenplan mehr, wir stellen nichts mehr vor oder wir machen grundsätzlich ein Vier-Augen-Prinzip, was ja eigentlich vorgeschrieben ist im Medikamentenmanagement, aber wir probieren das noch besser umzusetzen, dass so eine Fehler nicht mehr passieren und im Fehlermanagement da auch wirklich draus zu lernen.
Genau, und da sind wir ja jetzt genau in dem Kompetenzbereich 3, ist ja die Behandlungspflege oder die ärztliche Diagnostik angesetzt oder ärztliche Behandlung, die wir ja übernehmen. Also das ärztliche, also Medikamentengabe ist ja etwas, was eigentlich Ärzte machen und sie uns übergeben durch unser Wissen, also etwas delegieren an uns. Und bestimmte Dinge können wir auch demonstrieren, also ablehnen.
Aber schon gesetzlich sind wir jetzt schon rübergerutscht,
genau. Genau, das, da sind wir dann rübergerutscht schon. Aber worauf ich noch hinaus wollte, ist also der Bereich des Kompetenzbereich 3 beinhaltet halt auch eben Medikamentenmanagement und die ganzen Arzneimittelgruppen. Und damit gehen wir dann in den Kompetenzbereich 4. Und da haben wir die Delegation, da haben wir die Remonstration, wie eben schon erwähnt. Aber ich glaube, das, was hier alles passiert ist, das finden wir vor allem im StGB, richtig?
Im Strafgesetzbuch, meinst du? Genau, also es wäre ja fahrlässige Körperverletzung, wenn ich es anzeige und dokumentiere. Wenn ich gar nichts sage und den Fehler verschweige, wäre bewusste Körperverletzung oft. Und dann Körperverletzung mit Todesfolge, falls derjenige verstirbt, oder? Ich würde es jetzt erstmal so einordnen, weil es ist ja ein Fehler und deshalb ja kein Mord. Ich mache das ja nicht bewusst.
Was hast du gesagt? Körperverletzung mit Todesfolge?
Zum Beispiel.
Ja, dann
wäre es ja kein Mord, weil es war ja eine und ansonsten ist es fahrlässig.
Das könnte auch Totschlag sein. Also als Pflegefachkraft bist du dir ja eigentlich darüber im Klaren, was du tust, und wenn du richtig Blödsinn machst, kann es auch ein Totschlag werden.
Ja, gerade wenn du den Fehler nicht anzeigst. Wenn man den Fehler anzeigst, wäre eine fahrlässige Körperverletzung. Aber weil du hast ja probiert, Schlimme zu verhindern und hast den Fehler angezeigt und konnten Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Deswegen wird nur Fahrlässigkeit. Mhm. Ansonsten haben wir noch die Aufklärungspflicht, die ärztliche sowie die pflegerische, die Dokumentationspflicht. Hier ja auch wegen der 10-Ehrenregel, dass ich immer an die Originaldokumente reingucke und immer nur mit denen arbeite und da ganz genau reingucke. Nie mit irgendwelchen Abschriften arbeite. Und im Sinne des Datenschutzes muss ich ja trotzdem, also im Sinne der Behandlung muss ich ja alle Berufsgruppen und so weiter informieren, damit der Fehler behoben werden kann oder nichts schlimm passiert. Deshalb sollte man den halt dann nicht verschweigen und denken, ich habe ja Datenschutz, das ist dann nicht richtig in dem Fall.
Genau, und da haben wir genau diesen schmalen Grat, wo wir in den Kompetenzbereich 5 rübergehen könnten, nämlich wenn mir auffällt, ich wollte noch was sagen.
Achso, ich wollte nur Arzneimittelgesetz und Betäubungsmittelgesetz noch dazu sagen. Die wären ja jetzt hier an der Stelle besonders wichtig.
Und da hast du recht. Und unsere Aufgabe ist es eben auch als Pflegekraft zu sehen, wenn uns was auffällt, dass es falsch ist, auch wenn der Arzt es angesetzt hat und ihm da auch ein Fehler beim Schreiben unterlaufen ist, statt Milligramm Milliliter oder so, dann müssen wir das melden, dann müssen wir das ansprechen. Und genau da kommen wir dann aber eben eventuell in ein ethisches Dilemma. Also in den Übergang zum Kompetenzbereich 5, weil wir uns das vielleicht nicht trauen, es anzusprechen, oder weil wir auch was beobachten. Also wie du schon sagst, man beobachtet was, man traut sich nicht, was zu sagen. Man hat aber die Pflicht, was zu sagen. Und da steht dann das ethische Dilemma vor der Tür.
Genau, es gibt dazu keinen Expertenstandard. Man könnte, wenn dann, den Expertenstandard Schmerzmanagement anwenden, wenn es hier um Morphin, also um Betäubungsmittel oder um Schmerzmedikamente geht. Ansonsten gibt es eher den entsprechenden einen Hausstandard als Leitlinie, dass die 10R-Regel angewendet werden muss? Oder wie das Medikamentenmanagement im Qualitätsmanagement des Hauses, Klinik, ambulanten Pflegedienst durchgeführt wird als Grundlagendokument, weil wir ja auch Qualitätsmanagement und Arbeitsstandards im Kompetenzbereich 5 verorten. Pflegetheorie, kann man da eine anwenden?
Nee.
Höchstens Risikomanagement oder hier, dass man Patientensicherheit jetzt als Konzept.
Ja, aber ist ja keine Pflegetheorie. Also man kann hier eigentlich aus der Pflege oder aus der Psychologie gar nichts anwenden. Wenn, dann müssen wir ja in die S3-Leitlinien gucken oder eben in bestimmte Konzepte reinschauen. Aber also aus psychologischen, soziologischen oder Pflegetheorien oder Modellen können wir uns ja eigentlich nicht bedienen, um auf irgendwelches wissenschaftliches Wissen zurückzugreifen, sondern nur auf CIRS, das Risikomanagement CIRS.
Sehr gut.
Na, da könnten wir darauf zurückgreifen, auf so ein Konzept, auf QM müssen wir zurückgreifen. Es ist halt einfach ein Prozess und sonst heißt es ja nicht Medikament, sonst würde es ja nicht Management heißen. Wir managen Medikamente und ja, darauf müssen wir ja zurückgreifen. Wir sind da tatsächlich, haben da noch nichts zu. Wäre vielleicht mal sinnvoll, was dazu auf die Beine zu stellen.
Bestimmt. Ja, ich probiere mal zusammenzufassen. Die Zusammenfassung. 2 schöne Situationen mit verkehrt gegebenen Medikamenten, eigentlich fast 3. Und in den Pflegediagnosen haben wir eindeutig erstmal die Erstversorgung der Patienten mit ganz vielen Pflegediagnosen, die eher akut sind, auf die Herzleistung, Atemleistung, Allergien und so weiter. Danach haben wir emotionale Pflegediagnosen bei den Pflegeempfängerinnen wegen Angst, Vertrauen, Hoffnungslosigkeit, Gesundheitsbeschränkungen oder Macht und Hierarchie, sowie die Vergiftungsgefahr ganz groß, wenn natürlich Medikamentverkehrte geben wird. Deshalb ja auch das Achten auf Wechselwirkungen, Nebenwirkungen und Allergien. Dann sind wir rübergegangen in den kommunikativen Bereich, so im Groben, und haben gesagt, es muss ja sehr viel kommuniziert werden. Der Fehler muss angezeigt werden. Alle berufsbeteiligten Berufsgruppen, das eigene Team, die Ärzte, MedizinerInnen müssen Bescheid gesagt bekommen, muss dokumentiert werden und Fallnachbesprechung und Veränderung geben, dass ein Fehler nicht nochmal passiert. Im Kompetenzbereich 3 haben wir auch sehr viel genannt. Also im interprofessionellen Team brauchen wir ja auch Schulungen und haben alle möglichen Berufsgruppen und haben ja die Behandlungspflege an sich. Da hat Annette sehr, sehr ausführlich auch gesagt, wir sind ja nun mal dann auch in der Delegation so, dass wir Arzneimittel machen als Behandlungspflege und dann ja auch die absolute Management- und Aufsichtspflicht und Fürsorgepflicht haben und die hier ja dann auch besprochen und angezeigt wird und deswegen hier auch kollegiale Beratung vielleicht nochmal zu erwähnen. Kompetenzbereich 4, recht, echt viel. Wir haben als erstes fast am Anfang auch Strafgesetzbuch genannt. Dann hatten wir Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, natürlich wieder den Datenschutz und Dokumentationspflicht. Remonstration, wenn ich etwas nicht kann, nicht weiß, nicht spritzen kann, dann sollte ich remonstrieren. Ansonsten haben wir ja die Delegation und die ärztliche Aufklärungspflicht sowie die Pflege hier eindeutig voneinander zu unterscheiden, weil Medikamente aufzuklären und wann welche angeordnet werden, macht der Arzt. Und die pflegerischen Leistungen dazu, beziehungsweise wie ich was gebe, wann ich was gebe, weil ich das ja dann übernehme, das kann ich dann schon aufklären und ich muss meine Pflege und Prophylaxen natürlich aufklären. Um es nochmal klar zu sagen, Medikamente, Aufklärung im Detail muss der Arzt machen. Kompetenzbereich 5, da hatten wir gesagt, es gibt nicht wirklich einen Expertenstandard, wenn wir uns natürlich bei Schmerzen bewegen, dann kann man auch in den Schmerzexpertenstandard reingucken. Ansonsten sind wir eindeutig im Qualitätsmanagement und haben verschiedene Konzepte wie CIRS, oh Gott, ich kann es gerade nicht richtig aussprechen.
CIRS,
danke. Ich wollte noch ein P hinten ranhängen, das wäre verkehrt gewesen. Und Medikamentenmanagement im Qualitätsmanagement, im Hausstandard oder im Standard des jeweiligen ambulanten Pflegedienstes und das Konzept der Patientensicherheit. Da gibt es auch wunderschöne Internetseiten, wo man zur Patientensicherheit echt viel am Programm nachlesen kann. Das ethische Dilemma mit dem zeige ich einen Fehler an, zeige ich ihn nicht an, melde ich it oder melde ich andere Kollegen, wenn die Medikamente verschwinden lassen, selber einnehmen und so weiter. Also haben wir ja auch wirklich dieses ethische Dilemma und auch diese Machthierarchie und Vertrauensbasis zu Patienten. Glaub, ich hab's.
Ja, ich glaube auch.
Ja, gut, dann.
Es war eine Wunschfolge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr wolltet das unbedingt hören, weil es ist, wie gesagt, prüfungsrelevant, auch gerade so mit den Fällen, das, was passiert und ihr sie so ein bisschen lösen müsst. Also es war jetzt auch wieder so ein kleines rechtliches Setting oder Gespräch für euch. Und ja, wenn ihr weitere Folgenwünsche habt, schreibt sie uns doch einfach auf den Social Media Accounts, Facebook, Instagram, LinkedIn oder TikTok oder schreibt uns eine E-Mail unter tatortpflegederpodcast@web.de. Wir freuen uns, von euch zu hören.
Ciao, Kakao.
Paris, Athen, auf Wiedersehen.
Folgt uns doch auf allen Podcast-Anbietern, die euch zur Verfügung stehen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns jeden Mittwoch hört, denn wir kommen einmal die Woche raus. Ihr findet uns auch auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder TikTok unter tatortpflege_der_podcast. Und ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben unter tatortpflegederpodcast@web.de. Wir freuen uns, von euch zu hören.
Tatort Pflege.